von Freunden und Verrätern. Und vom Lieblingsjünger hat Annette eben gesagt, und das ist der Punkt, bevor ich zur eigentlichen Predigt komme. Im Vers 23 wird von einem Jünger gesprochen, den Jesus besonders lieb hatte. Luther schreibt, das ist auch, glaube ich, so der Jünger, den Jesus liebte. Und es hängt damit zusammen, dass man früher gedacht hat, das Johannesevangelium ist, also man hat gesagt, das ist der Johannes, und das Johannesevangelium hat der Jünger Johannes auch geschrieben. Heute weiß man, das ist nicht der Fall. Das Johannesevangelium wurde so um die Zeit 90 bis 100 nach Christus erst geschrieben, und da war der Jünger Johannes schon längst verstorben. Wer genau jetzt dieser Lieblingsjünger sein soll, darüber lässt sich nur spekulieren, und es gibt eine Vielzahl an Deutungen. Eins scheint aber relativ klar zu sein: der Jünger Johannes ist da nicht mit gemeint. Ist auch auffällig erst in Kapitel 13. Also hier in unserem Text taucht dieser Jünger das erste Mal auf, und in den 12 Kapiteln vorher wird er einfach nur Johannes genannt und spielt überhaupt keine besondere Rolle. Deshalb wundert euch nicht, wenn ich nicht Johannes sage, weil die meisten machen es zur Vereinfachung, dass sie einfach sagen, das war der Johannes. Ich werde beim Lieblingsjünger bleiben. Und wer wissen will, welche Deutung es alle da noch zu gibt, der kann gerne nach dem Gottesdienst auch auf mich zukommen, wenn es jemand interessiert. Jetzt aber zu Predigt. Im Matthäusevangelium, im Kapitel 26, Vers 24, da sagt Jesus: aber wehe dem Menschen, der den Menschensohn verrät. Es wäre besser, er wäre nie geboren worden. Ein hartes Wort, was Jesus da sagt. Und das ist so ein bisschen die Stimmung für die ersten zwei Punkte auch meiner Predigt. Denn Judas ist ja in diesem Abschnitt hier eine sehr wichtige Person. Und so heißt mein erster Punkt: Kontraste. Mit der Ankunft von Jesus und seinen Jüngern in Jerusalem, da läuft ja alles auf das Sterben von Jesus hinaus. Dieser Abend, wo auch dieser Textabschnitt ist, der beginnt mit der Fußwaschung. Und die ist Jesus sehr wichtig. Die 12 Jünger, mit denen er diesen letzten Abend hier verbringt, die sind ihm sehr wichtig. Jesus bezeichnet sie als seine Freunde, als seine Familie an anderer Stelle. Und ich finde, da drückt sich schon eine große Liebe, eine große Zuneigung zu diesem Kreis aus. Und diese besondere Zeit mit seinen geliebten Freunden, mit seinen geliebten Jüngern neigt sich nun dem Ende. Wenn man das Kapitel 13, wenn man das komplette Johannesevangelium liest, dann fragt man sich ja manchmal, wer ist eigentlich dieser Jesus? Warum sagt er das, was er sagt? Warum tut er bestimmte Dinge, und warum kann er überhaupt diese Dinge tun? Wovon redet er? Wenn er davon redet, vom Vater redet, wenn er sagt, der Vater und ich, wir sind eins, wie hat man sich das vorzustellen? Wenn er davon redet, dass er an einen Ort hingeht, wo ihm niemand folgen kann. Die Streitigkeiten mit seinen Kritikern, aber auch die Gespräche mit seinen Freunden, die drehen sich um diese Frage: wer ist eigentlich Jesus? Und wenn man das so liest, dann merkt man, ja, eigentlich versteht es keiner von denen. Und ich möchte dich fragen: weißt du, wer Jesus ist? Ich glaube nicht. Vielleicht weißt du, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass Gott in Jesus Mensch geworden ist. Aber was heißt es eigentlich konkret? Was bedeutet es, für Gott Mensch zu werden? So begrenzt und beschränkt zu leben in vielen. Da ist auf der einen Seite natürlich Freude, aber auf der anderen Seite auch ist Jesus manchmal müde, er ist durstig, er ist traurig als Sohn Gottes. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, was es für ihn bedeutet. Und wie war das auch für Jesus zu wissen, dass diese besondere Zeit mit seinen Freunden, diese 3 bis 4 Jahre nun zu Ende gehen? Dieser letzte Abend mit seinem engsten Kreis, der ist ihm wichtig. Bei der Fußwaschung dient er seinen Freunden. Er wäscht ihnen die staubigen Füße ab. Er gibt ihm ein Beispiel, worum es ihm im Kern geht, nämlich darum zu dienen. Und er sagt ihnen, ich bin euer Vorbild. Und macht es genauso, lebt so, dient. Kurz danach sagt er, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. In den Kapiteln 13 bis 16 im Johannesevangelium, da gibt er nochmal den Kern seiner Botschaft weiter. Da gibt er ihnen alles weiter, wo Jesus denkt, das müssen die Jünger jetzt nochmal wissen. Und zwischen all diesen wichtigen Aussagen steht unser Text. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, Freunde, einer von euch wird mich verraten. Und natürlich sind die Jünger verunsichert. Und sie fragen sich, von wem redet er wohl? Petrus, der ja sonst immer recht vorlaut ist, der traut sich gar nicht erst zu fragen. Er gibt diesem Lieblingsjünger von Jesus ein Zeichen. So nach dem Motto, frag du mal nach, wo du gerade so an Jesu Brust kuschelst. Frag du mal nach. Und er fragt. Und Jesus antwortet mit einem Zeichen, was wahrscheinlich nur dieser Lieblingsjünger und Judas verstanden haben. Er sagt, es ist der, für den ich ein Stück Brot in die Schüssel tauche und dem ich es gebe. Ein komisches Zeichen. Jesus hat an diesem Abend allen Brot gegeben. Deshalb war das Zeichen nicht unbedingt eindeutig. Aber er gibt es Judas und sagt zu ihm, was du tun willst, das tue bald. Und ich finde, das zeigt ja auch die Souveränität, mit der Jesus auch in dieser für ihn schwierigen Situation handelt. An anderer Stelle sagt er, niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe es freiwillig. Jesus ist kein Opfer der Umstände. Er schickt quasi Judas selber los und sagt, nun geh schon, ich weiß doch, was du vorhast, mach hin. Und Judas, er geht. Er verlässt die Gruppe und es ist ein Abschied von seinen Freunden und von Jesus. Und wenn wir uns diesen Abend so betrachten, dann ist es ein Abend voller Kontraste. Von der tiefen Sehnsucht geprägt, dass Jesus mit seinen engsten Freunden nochmal Zeit verbringen will. Dass er mit ihnen diese Mahlzeit zu sich nimmt, ihm nochmal Dinge mit auf den Weg geht. Er liebt sie bis ans Ende. Es ist ein Abend voller Vertrauen. Er vertraut ihnen an, dass einer seiner engsten Freunde ihn verraten wird. Er weiht sie ein in den weiteren Weg, der auf sie zukommt und auch auf ihn. Und gleichzeitig ist auch ein Abend des Misstrauens. Er bringt das Misstrauen gegenüber Judas zum Ausdruck. Die Jünger, die misstrauen sich auch gegenseitig. Und keiner wagt mehr, auch für sich selber die Hand ins Feuer zu legen. Und es ist ein Abend des Verrats. Jesus spricht es aus und Judas, er weiß, dass er gemeint ist. Und es ist ein Abend voller Furcht. Die Furcht, die Jesus bewegt vor dem, was kommt. Die Furcht der Jünger, die Fragen haben, die nicht mehr beantwortet werden und sie wissen auch nicht, warum Jesus das sagt. Und dann geht Judas. Ein seltsamer Abend voller Kontraste. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Es gibt Unterschiede unter den Jüngern. Und ich frage mich, warum haben eigentlich die anderen Jünger durchgehalten? Warum hat Judas diesen Weg gewählt des Verrats? Was ist mit ihm eigentlich passiert, dass er sich dazu hat hinreißen lassen? Die Bibel ist ja an dieser Stelle sehr zurückhaltend. Es gibt nur ein paar wenige Hinweise und aus denen möchte ich ein paar Rückschlüsse ziehen. Alle Jünger, nicht nur Judas, verstehen die Aussagen und das Handeln von Jesus, wenn man sich die gesamte Geschichte anschaut, eben nicht. Sie haben mehr Fragen als Antworten. Erst an Pfingsten, wo sie den Heiligen Geist bekommen, da verstehen sie die ganzen Zusammenhänge. Aber bei Judas, da passiert etwas. Lukas und Johannes hier in unserem Text berichten davon, dass der Satan in ihn fuhr. Bei Markus und Matthäus lesen wir nichts davon. Wenn man das aber ernst nimmt, dann könnte man ja meinen, naja, der Satan fuhr in ihn, dann kann Judas ja eigentlich gar nichts dafür. Dann ist ja Judas wie ferngesteuert, was soll er da machen? Wenn man das auf diese aktuelle Situation übertragen, dann könnte man ja genauso sagen, der Satan ist in den Putin gefahren und der kann ja gar nichts für sein Handeln. Dann hätte er überhaupt keine Verantwortung für das, was jetzt geschieht. So meint es aber weder Johannes noch Lukas. Vielmehr ist gemeint, der Satan verführt ihn zu dieser Tat. Aber Judas trägt auch die volle Verantwortung dafür, weil er sich so entscheidet. Wahrscheinlich hat er sich in einem schleichenden Prozess von Jesus innerlich entfernt, auch wenn er ihm äußerlich noch gefolgt ist. Und so kommen ihm diese Gedanken ins Herz, dass er Jesus verraten wird. Und er lässt diese Gedanken zu und lässt sich darauf ein und führt es aus und er verrät Jesus. Aber unter dem Strich hat Judas schon ihn viel früher verraten, nicht erst, als er diesen Raum verlässt. Er vertraut Jesus nicht mehr. Er folgt ihm im Herzen schon lange nicht mehr nach. Der Verrat beginnt dort, wo er seinem eigenen Urteil mehr Vertrauen zu beginnt, als dem, was Jesus lehrt. Wo er sich mehr auf diese Gedanken, die in sein Herz kommen, wo er sich mehr auf die einlässt, als auf Jesus zu hören. Vielleicht, ich finde diese These, die manche Menschen vertreten, sehr schlüssig, vielleicht hat Judas auch gehofft, Jesus durch seinen Verrat zu provozieren. Zu provozieren, dass er sein Reich aufrichtet, dass er die Römer aus dem Land jagt und sie besiegt. Aber Judas unterschätzt die Leidensbereitschaft von Jesus und dass er eben nicht zum Schwert greift. Er unterschätzt die Bereitschaft von Jesus, sich ganz zu verschenken. Im Grunde muss man sagen, er hat die Fußwaschung von Jesus nicht verstanden, dass Jesus wirklich gekommen ist, zu dienen, sich und sein Leben für uns zu verschenken. Später wird Judas klar, dass Jesus sterben wird. Er bereut seine Entscheidung. Er versteht, dass Jesus nicht tun wird, was er vielleicht erwartet und gehofft hat und dass seine Entscheidung ein Riesenfehler war. Aber mit dieser Entscheidung hat sich Judas selbst ins Abseits gestellt. Er hat Jesus verlassen, er hat die anderen Jünger verlassen und er hat sich auf die falschen Menschen eingelassen. Und als er einen Fehler bemerkt, die wollen noch nicht mal sein Geld zurück, mit dem sie ihn bestochen haben. Und er findet den Weg zu den anderen Jüngern nicht mehr zurück und ist einsam. Und so nimmt er sich das Leben und stirbt in dieser Einsamkeit. Und ich finde, das ist doch ein Drama seines Lebens. Er sieht nur noch seine Schuld und sein Scheitern. Er beendet sein Leben, weil er eben keine Hoffnung mehr hat. Und das Drama ist auch, dass Judas nichts von Gottes Möglichkeiten weiß. Er weiß nicht, was auf den Tod von Jesus folgen wird. In der Passionsgeschichte, da scheitern ja mindestens zwei Menschen sehr besonders, nämlich Petrus und Judas. Der Unterschied ist, dass Petrus mit seinem Scheitern, bis Ostersonntag durchhält. Da begegnet er dem auferstandenen Jesus und alles erscheint plötzlich in einem neuen Licht. Auch wenn er dann schon noch ein bisschen braucht, um alles zu verstehen. Und tragisch ist, dass Judas es eben nicht schafft. Er beendet sein Leben und so verpasst er Ostern und die Auferstehung trotz Jesu Ankündigung. Das ist der Unterschied zwischen Jesus, zwischen Judas und den anderen Jüngern, denn sie haben Ostern erlebt. Auch anders als erwartet. Größer und schwerer verständlich als erwartet. Aber sie erleben die Auferstehung mit all ihren Folgen. Und dann komme ich zu meinem dritten Punkt, den Gemeinsamkeiten zwischen den anderen Jüngern und Judas. Und ich will mal fragen, sind die anderen Jünger eigentlich wirklich so anders als Judas? Ich würde ja sagen, sie verraten alle Jesus auf ihre ganz eigene Art und Weise. Da kommen zwei Jünger und sie streben nach Macht und Anerkennung und fragen Jesus, du Jesus, können wir nicht in deinem Reich zur rechten und zur linken Seite von dir sitzen, die VIP-Plätze einnehmen? Oder die Jünger streiten sich direkt, nachdem Jesus ihnen gesagt hat, dass er sterben wird, wer wohl der Größte unter ihnen ist. Zum einen geschmacklos und zum anderen wieder das Streben nach Macht. Da kommen die Kinder zu Jesus und die Jünger wollen sie wegschicken, weil sie denken, das sind halbfertige Menschen, noch keine Erwachsenen, die voll denken können. Da werden die Jünger von Jesus mal unfreundlich abgewiesen. Und was machen sie? Sie bitten Jesus, schick du mal Feuer vom Himmel, das die Leute da vernichtet, weil sie abgelehnt wurden. Sie wollen nicht, dass Jesus seinen Leidensweg geht. Im Garten Gethsemane, da greift einer zum Schwert, um diesen Weg zu verhindern. Als Jesus festgenommen wird, der haut ja nicht nur Petrus ab, sondern alle Jünger fliehen. Keiner der Jünger bleibt. Obwohl sie nach den vorlauten Worten von Petrus, egal was auch passiert und wenn ich sterben muss für dich, ich werde bleiben. Da stimmen die anderen ja alle mit zu und sagen, ja, dem schließen wir uns an. Aber alle haben ihn verlassen. Alle verraten Jesus auf die eine oder andere Art und Weise. Und selbst nach der Auferstehung muss Jesus bei den Jüngern harte Überzeugungsarbeit leisten, nicht nur bei Thomas, sondern bei allen Jüngern, damit sie an seine Auferstehung glauben. In den verschiedenen Situationen vertrauen sie eben doch mehr auf ihr eigenes Urteil als auf das, was Jesus sie gelehrt hat. Und als Jesus sagt, dass einer von ihnen ihn verraten wird, da fragen sie alle, bin ich es? Bin ich derjenige, der Jesus verrät? Sie sind sich bei sich selber alle miteinander nicht mehr sicher. Sie merken, dass vieles ihnen überhaupt nicht klar ist und sie Angst vor dem haben, was kommt. Weil sie Angst haben vor den Konsequenzen und so verraten sie Jesus alle auf ihre eigene Art. Und doch geht Jesus weiter, weil er sie alle liebt. Und genau dieser Weg ist ja auch nötig. Warum ist dieser Weg ans Kreuz von Jesus nötig? Aus mindestens zwei Gründen. Alle haben Jesus verraten. Alle haben Schuld auf sich geladen, weil sie ihr Versprechen gebrochen haben, indem sie abgehauen sind. Der Tod von Jesus zur Vergebung dieser Schuld und natürlich auch zu aller anderen Schuld war nötig. Klar könnte man sagen, naja, wenn Gott Gott ist, dann hätte Gott sich doch für einen anderen Weg entscheiden können, als Jesus an dieses Kreuz zu schicken. Bestimmt. Aber Gott hat sich für diesen Weg entschieden, als Zeichen seiner Liebe zu uns, dass er Jesus, seinen eigenen Sohn, an dieses Kreuz gehen lässt. Und auch für deine und meine Schuld stirbt Jesus an diesem Kreuz. Auch für uns war das nötig. Es war nötig. Und im Garten Gethsemane spüren wir, wie schwer Jesus dieser Weg später auch fällt. Aber weil es nötig war und ist, deshalb ist Jesus diesen Weg gegangen. Und deshalb sitzen wir alle miteinander mit den Jüngern im Boot. Und das Zweite, alle haben ihn verraten und für sie alle muss Jesus sterben. Paulus schreibt später, aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Damals waren wir noch Sünder. Gottes Liebe wartet nicht auf uns, bis wir es kapieren, bis wir dementsprechend handeln, sondern Gottes Liebe tut, was nötig ist. Und so behandelt er die Verräter genauso, wie er sie vorher auch behandelt hat. Denn sie bleiben seine Freunde. Und er tut alles, Jesus, an diesem Kreuz, damit sie seine Freunde auch bleiben können. Du und ich, wir haben eine Rebellion gegenüber Gott gelebt. Ob wir das wussten, ob wir das gemerkt haben, ob uns das vielleicht auch nur unbewusst ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Jesus ist für uns gestorben, ohne uns zu fragen, ohne vorher zu überprüfen, lohnt sich das überhaupt für den und für den und für mich und für dich? Oder ohne zu wissen, ob wir uns überhaupt darauf einlassen. Er hat es getan und er hat es gewagt, allein für die Möglichkeit, dass wir uns auch für diese Freundschaft entscheiden. Und deshalb starb er für dich und für mich, um uns zu seinen Freunden zu machen. Paulus schreibt in Römer 5, Abvers 9 weiter, jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen, denn das Blut von Christus wurde für uns vergossen. Umso gewisser können wir sein, dass wir dann auch vor Gottes Zorn gerettet werden. Als wir noch Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Wenn Gott nicht nur mit den Jüngern, sondern auch wirklich mit seinen Feinden so umgeht, dass er bereit ist, sich mit ihnen zu versöhnen, wie viel mehr geht Gott dann mit seinen Freunden um? Wie viel geduldiger und liebevoller? Wie viel treuer ist er dann, wenn er bereits für seine Feinde stirbt? In seinem Tod und in seiner Auferstehung schenkt er uns alles. Und ich glaube, das bleibt eine Spannung, in der wir leben. Wir tun Jesus nachfolgen und gleichzeitig tun wir ihn auch immer wieder verraten. Und beides ist in uns und wir ringen jeden Tag damit, ob wir nun seine Freunde sind oder seine Feinde, durch unser Reden, durch unser Tun, durch alles, wie wir handeln. Aber wir gehen auf Ostern zu und Ostern hat alles neu gemacht. Denn Ostern heißt, wir sind versöhnt. Auch wenn wir immer wieder schuldig werden, durch unsere Gedanken, durch unsere Worte, durch unsere Taten. Wir bleiben die Freunde von Jesus, weil er zu uns steht und wir seine Freunde auch bleiben sollen. Eigentlich wollte ich heute Abend mit uns allen zusammen Abendmahl feiern, aber aufgrund von Corona-Bedingungen dieser Woche war das ein bisschen schwierig und man nicht absehen konnte, ob wir das wirklich tun können. Und wir holen das nach. Aber ich finde, im Abendmahl wird es auch nochmal deutlich. Damals beim allerersten Abendmahl und auch heute bei uns, wenn wir Abendmahl feiern. An diesem Tisch hatten die Jünger von Jesus eigentlich nichts verloren. Genauso wenig, wie wir heute eigentlich eine Einladung zu diesem Abendmahl verdient hätte. Weil keiner eigentlich für die Gemeinschaft mit Jesus würdig ist. Aber Jesus hat dieses Abendmahl eingeführt als Erinnerung daran, was er für uns an diesem Kreuz getan hat. Als Zeichen, dass wir seine Freunde sind und er mit uns die Gemeinschaft haben will und immer wieder neu sucht. Und wenn wir an Jesus glauben, dann dürfen wir wissen, er hat an diesem Kreuz alle Schuld auf seine Schultern geladen, damit die Versöhnung zwischen dir und mir und Gott geschieht. Und du bist und du bleibst sein Freund oder seine Freundin. Und ich lade dich ein, mach dir das immer wieder neu bewusst. Amen.